Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Willkommen bei Bildung in Thüringen, heute bei Radio Frei, die Sendung für Pädagoginnen und Pädagogen hier in Thüringen. Es begrüßt Sie im Studio Nadine Hübener
und Katja Non.
Was haben wir denn heute für Themen mitgebracht für unsere Sendung?
Wir haben heute folgende Themen mitgebracht, und zwar haben wir zuerst eine Umfrage zum Thema Frauenwahlrecht. Da bin ich mal in die Spur gegangen und habe bei der GEW Frauenzukunftskonferenz mal nachgefragt, wie denn da so der aktuelle Stand ist. Und im Anschluss daran haben wir ein Interview mit der Autorin Julia Korbig zu ihrem Buch O Simone, warum wir de Beauvoir wiederentdecken sollten.
Und dann
was hast du dabei?
Wir gucken dann nochmal so ein bisschen, was in der Bildungspolitik zum einen in Thüringen, zum anderen aber auch auf Bundesebene gerade so Aktuelles diskutiert wird. Da gab es durchaus in den letzten Tagen Entwicklungen, die zum einen Fragen aufwerfen, zum anderen auch heiß diskutiert werden. Ich nenne bloß das Thema Digitalisierung und mögliche finanzielle Beteiligung des Bundes. Da gab es ja durchaus die ein oder anderen Probleme in den letzten Tagen, die sich da aufgetan haben.
Das ist so ganz richtig.
Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Anfangen werden wir aber mit deiner Umfrage, Katja.
Genau, richtig. Ich habe mich da mal in die Spur gemacht und habe verschiedene Frauen auf dieser Frauenzukunftskonferenz, alles Pädagoginnen, gefragt, wie ihr Stand zum Thema Frauenwahl richtig ist. Ich bin mit zwei Fragen in die Spur gegangen und habe sie erst gefragt, wie ihr, ja, wenn sie Thema Frauenwahlrecht, 100 Jahre Frauenwahlrecht, das wir feiern dieses Jahr, hören, wie da ihre Meinung dazu ist. Und im Anschluss natürlich auch, ja, wie ist denn so die Problemlage so ein Stück weit. Aber hört einfach mal rein, es sind sehr, sehr coole Antworten dabei und auch für mich waren einige neue Erkenntnisse dabei.
Na dann.
Los geht's.
Also ehrlich gesagt, ich kann mir ein Leben ohne Wahlrecht gar nicht vorstellen. Das gehört absolut dazu und ich würde auch niemals auf die Idee kommen, nicht wählen zu gehen. Also ich weiß, ich bin auch nicht immer zufrieden mit den Parteien, die ich wähle rundum, aber ich finde es unverzichtbar wichtig, dass man seine Stimme nutzt und dass man die Verhältnisse in diesem Land versucht zu beeinflussen und nicht sich raushält aus allem und es geschehen lässt. Bildung ist die Grundlage von allem. Ohne dass man informiert ist oder ohne dass man sich schlau macht und irgendwie auch mit anderen gemeinsam über Dinge diskutiert und weiterdenkt, wie will man sich einmischen oder wie will man die Verhältnisse verändern, die einem nicht gefallen. Also man stößt ja doch dann auf Gegner und Gegnerinnen und mit deren Argumente und man will da ja auch mithalten und will ja auch seine Argumente bringen und überzeugen. Und ich glaube, dass Bildung, also auch ja, selbstorganisiert ist, Form von Bildung oder kollektive Form, wo man also was gemeinsam sich erarbeitet und schafft und ausprobiert, dass das unheimlich wichtig ist, um sich Gehör zu verschaffen und um seine Sprache zu nutzen und sich zu äußern.
Ganz grundlegend, ich bin Geschichtslehrerin und es ist eine wichtige Angelegenheit auch des Geschichtsunterrichts, die Wurzeln der weiblichen Geschichte deutlich zu machen. So, und das ist jetzt nach 100 Jahren, ich bin ein bisschen traurig, dass es nicht so durch die Medien geht wie andere Themen, denn das heißt für uns als Lehrkräfte, okay, wir kriegen so täglich viel Material geliefert, das vermisse ich noch etwas, also muss ich selbst auf die Suche gehen. Das ist schon leider wieder eine erste Hürde. Ich wünsche mir, dass noch mehr publik gemacht wird. Das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei, so, aber es ist ein wichtiges Thema für Schule und insbesondere für den Geschichtsunterricht, ja, denn wir unterrichten zur Hälfte auch Mädchen. Ganz grundlegend. Ich bin ganz froh, wenn ich die Frage im Unterricht stelle, dass dann viele schon drauf kommen. Gut, nun unterrichte ich auch in einem Gymnasium. Ja, Bildung ist ganz wichtig. Man muss es wissen, um sich informieren, um sich wehren zu können, um sich einsetzen zu können oder auch um wirklich auch seine Interessen dann wählen zu können. Ja, so. Aber das bei uns ist eine besondere Klientel. Ich glaube, das muss noch viel, viel mehr gemacht werden. Und Bildung braucht einfach, das sehen wir auch an jeder Stelle, es braucht Unterstützung, es braucht mehr Geld, es braucht mehr Wertschätzung.
Das ist existenziell für Teilhabe an sozusagen aktivem Leben, demokratischen Prozessen, sich einmischen können, für die Gleichberechtigung ein Riesenschritt gewesen. Teilhabe hängt unmittelbar zusammen. Ne? Also ich muss sozusagen ja auch Menschen in die Lage versetzen, durch die ja, so zu werden, dass sie sich beteiligen können. Da spielt Bildung eine große Rolle. Und also es braucht sozusagen demokratische Inhalte, es braucht eine demokratische Bildungslandschaft. Du kannst nicht undemokratisch erziehen und dann Demokraten und Demokratinnen erzeugen wollen. Oh, blödes Wort. Aber weißt du, was ich meine? So, ne? Und andersrum brauchst du dann für die Entwicklung von guter Bildung auch wieder Menschen, die sich da einbringen können, also die sozusagen schon in Positionen sind, wo sie auch Entscheidungen beeinflussen können. Also ich sehe das gerade an den Bildungsministerien, mit denen ich zu tun habe, wie wenig Frauen da in entscheidenden Positionen sitzen.
Natürlich alles, weil ich finde, politische Teilhabe ist mit das Wichtigste in einer Demokratie. Und wenn Frauen nicht wählen können, können sie ihre Themen auch nicht durchsetzen. Auch einen ganz hohen, da ich selber das Fach Politik unterrichte, ist das für mich eine ganz wichtige Sache, Frauenrechte auch da im Unterricht bekannt zu machen und den Schülerinnen klar zu machen, welche Probleme es gibt, die ihnen vielleicht in dem Alter noch gar nicht so bewusst sind.
Ja, eine ganz wichtige, weil ich bin ja auch eine Frau und hätte meine Uroma nicht dafür gekämpft, hätte ich heute auch kein Wahlrecht. Und dann hätten wir nur eine halbe Demokratie, weil über die Hälfte der Menschen hier Frauen sind. Und ich denke auch, dass nur wenn Frauen wählen gehen und sich wählen lassen, auch für Frauen Politik gemacht wird. Historisch war das ganz zentral, weil Stimmrechtsvereine durfte es ja nicht geben, sondern die Frauen haben dann Frauenbildungsvereine gegründet und über die Bildung, auch von Männern, konnte man dann gemeinsam für ein Frauenwahlrecht kämpfen, weil nur informierte Menschen sind auch fähig, eine Demokratie am Leben zu halten.
Es macht einfach Mut. Das Frauenwahlrecht ist ein grundlegendes demokratisches Recht, was wir brauchen, um auch uns weiter politisch einmischen zu können. Wenn ich so zurückschaue auf die Frauen, die das vor 100 Jahren hingekriegt haben, macht es Mut, weiter politisch aktiv zu sein. Und wir brauchen diesen Mut auch, weil wir ja für unsere Rechte als Frauen auch immer wieder eintreten müssen. Die 100 Jahre, also die Frauenrechts-Wahlrechtsbewegung war von Anfang an ganz eng verknüpft mit Frauenbildung. Die Frauen, die da aktiv waren, waren in Bildungsprojekten, in der Fürsorge und so weiter aktiv. Und das sicherlich auch, weil sie damals schon begriffen haben, Teilhabe funktioniert besser, wenn Bildung auch da ist. Bildung ist Voraussetzung auch dafür, über die eigene Situation nachdenken zu können und für die eigenen Rechte auftreten zu können. Deshalb ist es mir so wichtig, für die allgemeine Bildung auch nach wie vor einzutreten und für die politische Bildung auch.
Super. Und hast du noch ein Schlagwort für junge Frauen oder junge Menschen allgemein zum Thema Wahlen, das du ihnen heute mitgeben würdest?
Naja, hingehen. Und du fragst jetzt gezielt nach den jungen Menschen. Das ist anscheinend auch so eines unserer Vermittlungsprobleme, weil wir ja tatsächlich viel erreicht haben mit den verschiedenen Frauenbewegungen. Aber es bleibt ja noch viel zu tun. Und wenn junge Leute ihre Rechte nutzen und auch wenn sie nicht vorschnell der Meinung sind, es ist ausreichend viel erreicht, ist schon viel getan.
Das waren die O-Töne auf der Frauenzukunftskonferenz der GEW. Spannend.
Ja,
also
auf jeden
toll,
Fall.
Solche engagierten Menschen da eingefangen zu haben. Vielen Dank, Katja, an der Stelle dafür, dass du da so fleißig O-Töne sammeln warst.
Hat auch sehr viel Spaß gemacht und hat mir, wie gesagt, auch ein paar Denkanstöße und Einblicke gegeben, die ich noch nicht kannte. Wie das mit den Frauenwahlrechts, dass es keine Wahlrechtsvereine geben sollte oder durfte, sondern eben halt an Bundbildungsvereine gegründet. Ja. Schön durch die Hintertür.
Genau, da lernt man noch was.
Auf jeden Fall.
Gut, dann ich würde vorschlagen, wir spielen eine kleine Musik zum Rüberkommen in den Sendungsteil, der sich ja dann beschäftigen wird mit einem Buch.
Genau.
Da hast du ein Interview zugeführt. Aber erstmal spielen wir eine Musik. The Devil Music spielen wir. Da habe ich verschiedene Titel heute ausgesucht für die Sendung. Und wir starten mal mit Tell I'm Younger.
Let my hips swing. I'm gonna let you go and just do me. All my feelings are waves of emotion, like an avalanche, bury me under.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen, der Radiosendung bei Radio Frei, aber mittlerweile auch bei ganz vielen anderen Radios in Thüringen.
Genau. Wo überall?
Beim offenen Kanal in Jena, bei Radio Lotte in Weimar und mittlerweile auch beim Bürgerradio in Saalfeld.
Beim SRB, ne?
Genau, ja, richtig.
Okay. Weiter geht's.
Weiter geht's. Du hast dich mit einem Buch beschäftigt, Katja.
Genau. Ich habe eine ziemlich coole Buchempfehlung bekommen und zwar heißt das Buch Ossimon, warum wir de Beauvoir wiederentdecken sollten. Und ich hatte auf derselben Frauenzukunftskonferenz, bei der ich die coolen Interviews eben geführt habe oder die coole Umfrage gemacht habe von ihm, habe ich auch die Autorin tatsächlich getroffen, Julia Korbig, eine sehr interessante Person, die gesagt hat, okay, ich mag Simone de Beauvoir total gern, aber sie hat irgendwie ein Imageproblem und das will ich ändern. Und daraufhin hat sie dieses Buch geschrieben und hat mir einiges erzählt und hat meine Fragen ausgehalten, mit denen ich sie genervt habe. Aber sie hat, also ich kann euch das Buch sehr ins Herz legen und wenn ihr das Interview hört, werdet ihr auch wissen, warum. Wir starten jetzt mit dem ersten Teil, dann spielen wir nochmal ein bisschen Musik zum Auflockern und dann haben wir noch einen zweiten Teil für euch. Hört mal rein und entscheidet selbst.
Genau, viel Spaß.
Hallo Julia.
Hallo.
Und ich würde zunächst gerne erstmal von dir wissen, wie bist du eigentlich drauf gekommen? Erstmal ganz kurz, stell dich doch mal bitte vor und wie bist du überhaupt zu Simone gekommen?
Ja, ich bin ja eigentlich Journalistin, das ist mein Hauptberuf und dann schreibe ich aber auch ab und zu noch Bücher und dieses Simone de Beauvoir-Thema hat mich schon sehr lange begleitet tatsächlich. Ich habe Simone de Beauvoir entdeckt, da war ich noch nicht ganz 18 und ich musste, ja damals, das war schon, ich glaube in der Mittelstufe in der Schule, musste ich ein Referat halten über Jean-Paul Sartre und Existenzialismus und habe dann dazu natürlich recherchiert, sprich gegoogelt und dann taucht auch immer so ein Bild auf von einer streng dreinblickenden Frau mit Turban. Ich dachte, naja, wer mag das sein? Okay, oh, das ist wohl Simone de Beauvoir, seine Lebensgefährtin. Aber die hatte ja für dieses Referat jetzt keine Wichtigkeit. Und dann habe ich sie quasi in den Tiefen meines Hirns versenkt. Und dann, ja, Jahre später, kurz vor dem 18. Geburtstag, habe ich dann ihr Buch Die Mandarin von Paris im Buchladen gesehen. Und da hat es plötzlich Klick gemacht, weil ich dachte, diesen Namen kenne ich. Und dieses Buch verspricht einen Einblick in das Leben von intellektuellen Menschen in Paris. Oh mein Gott, ich will es haben. Und ja, dann habe ich angefangen, Beauvoir zu lesen und habe nie wieder aufgehört. Und habe mich auch während des Studiums weiter mit ihr beschäftigt, habe zum Beispiel auch in Frankreich, wo ich studiert habe, damals ein Referat gehalten und hatte dann schon ja, einige Jahre lang auch die Idee immer so, man müsste mal was zu Beauvoir machen oder ich müsste was zu Beauvoir machen. Hatte aber ganz lange den Eindruck, dass ich kein Recht habe, weil ich bin ja keine Wissenschaftlerin. Und ich hatte immer den Eindruck, dass ich nicht genug über sie weiß, weil ich einfach nur Journalistin bin und dass ich quasi nicht das Recht habe, mich so mit ihr zu beschäftigen. Dann habe ich mir quasi selber die Erlaubnis gegeben zu sagen, okay, du kannst dich mit ihr beschäftigen. Indem ich erstmal den Blog gegründet habe, Oh Simon. Und der ist dann 2016 gestartet und das war eher so eine kleine Spielwiese. Also ich habe gedacht, naja, es gibt so viele lustige Sachen, die man auch zu Beauvoir machen kann und auch viele interessante Sachen. Ich mache das jetzt einfach mal und habe mich dann gewundert, dass Leute das tatsächlich lesen. Also erstaunlich. Und habe dann gedacht, okay, warum schreibst du jetzt nicht dieses Buch? Du hast ein genaues Konzept, du willst es machen, dann mach es jetzt. Und so ist es letztendlich dazu gekommen. Und das ist natürlich dann auch toll, dass Rowohlt das Buch gemacht hat, weil Rowohlt ist auch der Beauvoir Verlag in Deutschland.
Du hast ja dann auch in dem Zusammenhang gesagt, dass dir Simone de Beauvoir immer Orientierung gegeben hat. Das fand ich sehr spannend, weil du beschreibst ja auch so ein bisschen dann, wie es dich beruhigte, ihre Bücher zu sehen, selbst wenn du mal ein Jahr hast, wo du sie nicht so oft liest. Ich kenne das Gefühl, so bestimmte Bücher einfach zu wissen, dass sie da sind, kenne ich sehr gut, dass einen das beruhigen kann. Aber mit der Orientierung, das würde mich jetzt doch mal sehr interessieren. Wie hat dir Simone de Beauvoir Orientierung gegeben?
Ja, ich bin ja sehr oft umgezogen während meines Studiums, weil ich in Frankreich und Deutschland studiert habe und dann ging es jedes Jahr hin und her. Und da war es schon schön, also ich habe auf jeden Fall immer diese Beauvoir-Bücher mit mir rumgeschleppt, weil alles andere, da musste man so ein bisschen verzichten, aber die Bücher von Simone de Beauvoir waren immer dabei. Naja, und es ist bei ihr immer, dass ich bestimmte Sachen lese, wenn ich eine bestimmte Hilfe brauche. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich unmotiviert bin und nicht arbeiten möchte, was jetzt nicht so oft vorkommt. Ich bin eigentlich schon so ein kleines Arbeitstier. Ich bin auch sehr diszipliniert, aber ab und zu hat man ja keine Lust. Und dann lese ich auf jeden Fall immer die Briefe an Sartre, weil sie darin sehr, sehr schön einfach ihren Tagesablauf beschreibt. Und wenn man das liest und sieht, wie viel sie so macht, das ist der Wahnsinn, dann hat man ein ganz schlechtes Gewissen, dann möchte man auch sofort wieder drauf losarbeiten. Oder natürlich auch dadurch, dass ich viel zum Thema Feminismus mache. Und es ist ja auch ganz oft manchmal sehr frustrierend und es gibt negative Reaktionen und manchmal denke ich mir auch, warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich mir nicht ein Thema ausgesucht, was irgendwie angenehmer ist und nicht so blöd? Und da hilft es tatsächlich auch, wenn ich eben zum Beispiel auch die Memoiren einer Tochter aus gutem Hause lese oder das andere Geschlecht, weil einfach diese Bücher einem wahnsinnig viel Denkstoff nochmal geben und auch Munition und auch Hoffnung. Also man sieht auch, wie es mal war und wie es heute ist und Simone de Beauvoir gibt einem da immer noch mal so Denkanstöße und auch Hilfestellung. Man fühlt sich nicht mehr so allein und man sieht eben, der Kampf lohnt sich immer noch. Und ja, andere Bücher lese ich aus anderen Gründen. Und es ist dann immer wieder, wenn ich mich so ein bisschen verloren fühle, weiß ich aber natürlich auch, welche Stellen bei Beauvoir mir helfen. Aber es ist natürlich dann auch schön, wenn man wieder neue Dinge entdeckt, die einem dann helfen und die einen unterstützen. Und das bringt mir immer sehr viel.
Gut, in dem Zusammenhang kann ich auch gleich sagen, du hast ja auch selber die Inspiration von Simone, die sie auch selber teilweise benennt, schon mal hier mit reingepackt. Das finde ich sehr gut, weil es immer schön ist, viele Vorbilder zu haben und einfach zu gucken, okay, wer kann mir denn jetzt vielleicht gerade hier weiterhelfen? Du hast Simone Weil angesprochen und Leontine Santer. Die beiden hast du zum Beispiel da als Inspiration oder auch als ja ein bisschen Stichwortgeberin oder auch ja manchmal Motivatorin von Simone de Beauvoir benannt. Wie wichtig findest du generell die Idee von Vorbildern, gerade für junge Frauen, aber auch generell für den Feminismus, für die feministischen Ideen, die es weltweit geben sollte und die natürlich auch Durchsetzungsfähigkeit brauchen?
Finde ich super wichtig. Also ich glaube, ohne Vorbilder geht es gar nicht. Und bei mir ist es ja immer so, dass alle denken, Simone de Beauvoir sei mein einziges Vorbild und quasi ich möchte so sein wie sie. Aber ein Vorbild zu haben heißt ja nicht, dass man unbedingt so sein möchte wie diese Person, sondern sie soll einen inspirieren. Und es gibt ja auch Dinge an Simone de Beauvoir, wo ich sagen würde, das kann ich mir jetzt für mich so nicht vorstellen. Und ich meine zum Beispiel, ein großes Vorbild von mir ist auch Virginia Woolf. Oder letztes Jahr ist ja Simone Weil gestorben, also Simone Weil die Politikerin, die schreibt sich mit V, nicht wie Simone Weil die Philosophin, die sich mit W schreibt. Und das war ja eine Holocaust-Überlebende. Das war eine Politikerin, die in Frankreich das Recht auf Abtreibung als Gesundheitsministerin durchgedrückt hat. Es war eine große Europäerin. Und da kann ich auch nur sagen, was für eine Frau. Und deswegen finde ich einfach, Vorbilder sind so wichtig, weil ich glaube, wenn man sieht, was man sein könnte, dann kann man sich das für sich selber auch vorstellen. Also das ist ja dieser Spruch, if you can see it, you can be it oder so. Und ich glaube da ganz fest dran. Also das habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, dass Zum Beispiel Angela Merkel. Man mag jetzt von ihr halten, was man will, aber Tatsache ist, sie ist seit 12 Jahren deutsche Bundeskanzlerin. Und da haben ja auch schon Lehrerinnen erzählt und auch irgendwie Eltern von kleineren Kindern, dass die Kinder gesagt haben, können Jungs denn eigentlich auch Bundeskanzlerin werden? Und das ist schon ein Effekt, also wenn man damit aufwächst. Und auch damals, als Obama in den USA gewählt wurde, da habe ich auch einen Text gelesen von einem jungen Afroamerikaner, der gesagt hat, dieses Gefühl, dass du da jemanden siehst, der so ist wie du, in so einer Position, das ist der Wahnsinn. Und deswegen finde ich Vorbilder wahnsinnig wichtig und bin auch immer eigentlich dafür, dass man selber auch Vorbild ist, weil ganz viele Menschen sagen, ach, ich will aber nicht Vorbild sein, ich bin ja nicht perfekt und das ist so anstrengend. Ja, aber niemand ist perfekt, natürlich ist es anstrengend, aber Vorbild sein heißt auch nicht, dass man perfekt ist. Das heißt einfach, es so gut zu machen, wie man kann und andere auf der Reise dann irgendwie mitzunehmen und die zu inspirieren.
Jetzt mal eine Frage zum Thema Aktualität. Nicht nur von Simone de Beauvoir, auch von ihren Themen. Generell haben wir jetzt auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass es ja auch immer wieder Angriffe auf die Errungenschaften gibt des Feminismus, dass Dinge in Frage gestellt wurden, die für uns eigentlich als selbstverständlich galten, ja, einfach manchmal sogar mit der Intention, sie abzuschaffen. In dem Hinblick haben wir natürlich dieses Jahr diese 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir hatten jetzt schon häufiger in verschiedenen Medien die Thematik, wir haben ja schon viel erreicht, es reicht ja auch langsam, ne? Wie könnte Simone de Beauvoir darauf reagieren? Und zweitens, wie selbst würdest du jemandem, der oder die das vielleicht sagt, vielleicht im persönlichen Umfeld reagieren? Gibt es da irgendwie vielleicht so ein Stichwort, das du dann immer so ein bisschen parat hast?
Naja, Simone de Beauvoir würde auf jeden Fall sagen, lehnt euch nicht zurück, kämpft weiter. Also das fand ich bei ihr auch ganz beeindruckend, dass sie ja eben das andere Gesetz 1949 geschrieben hat. Da gab es in Frankreich gar keine aktive Frauenbewegung. Also sie war im Prinzip allein. Und dann hat sie sich aber in den 70er Jahren, wie sie immer gesagt hat, der Frauenbewegung zur Verfügung gestellt, weil es natürlich dann viel jüngere Frauen waren. Und da hat sie auch immer betont, wie viel sie von denen gelernt hat. Also auch in Interviews mit Ali Schwarzer zum Beispiel hat sie immer gesagt, dieses Nicht-Nachlassen, immer wachsam sein, das hat sie so von den jungen Frauen gelernt. Das würde Simone de Beauvoir wahrscheinlich auch heute noch sagen, passt auf. Also die Dinge, die man mal erkämpft hat, die können einem auch wieder genommen werden. Also es wird jetzt wahrscheinlich nie wieder so werden wie in den 50er oder 60er Jahren. Wir müssen schon aufpassen. Und naja, ich wünschte, ich hätte da so eine Strategie immer raushole in solchen Situationen. Die habe ich, glaube ich, nicht. Ich versuche dann natürlich immer argumentativ irgendwie vorzugehen. Aber es kommt auch immer auf den Kontext an. Also manche Leute sind natürlich dann so ein bisschen auch interessiert daran, was du zu sagen hast und sagen, okay, naja, wenn du das so siehst. Aber andere wollen es natürlich auch nicht sehen. Und ich muss sagen, dass natürlich auch viele junge Frauen so eine Abwehrhaltung haben, weil sie eben sagen, das nervt, dieses Gleichberechtigungsgerede, weil irgendwie, ich fühle mich auch überhaupt nicht benachteiligt und ich habe schon so viel erreicht. Und letztendlich ist es ja irgendwie ein Erfolg, dass junge Frauen das heute sagen können. Was wollen wir denn noch? Läuft doch alles super. Und ich finde es natürlich dann auch schwer, ihnen zu sagen, ja, aber pass auf, dieses und dieses. Also man möchte ja Leuten nicht einreden, dass es ihnen eigentlich ganz schlecht geht. Aber ich stelle auch fest, dass es meistens auch junge Frauen sind, die zum Beispiel noch studieren, die noch in der Ausbildung sind und dann tatsächlich beim Eintritt ins Berufsleben auf Hindernisse stoßen. Also mein Vater zum Beispiel wollte mir auch ganz lange nicht glauben, dass Frauen im Beruf irgendwie benachteiligt sind, weil damals in seiner Firma haben auch alle das gleiche Gehalt bekommen und so weiter und so fort. Naja, und dann habe ich in Berlin in einer Redaktion angefangen, wo nur Männer gearbeitet haben, ich war die einzige Frau und ich habe weniger verdient als die Männer und so. Und dann hat er plötzlich auch gemerkt, ich bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen es von alleine irgendwann merken. Man kann eigentlich nichts anderes machen, als Denkanstöße liefern und sie so ein bisschen in die Richtung schubsen. Aber man kann natürlich keinen Menschen sich damit zu beschäftigen. Und ganz ehrlich, wenn halt solche Argumente immer von der AfD kommen, von wegen, naja, also es ist ja auch alles jetzt irgendwie egal und so. Das ist, da habe ich keine Ahnung, wie man damit umgehen soll, weil ich auch den Eindruck habe, dass niemand eine Ahnung hat, wie man mit der AfD umgehen soll. Und da kommt man aber mit Argumenten auch, glaube ich, nicht weit. Also das ist schwierig. Ich versuche das immer mit der Situation anzupassen, aber so eine generelle Strategie habe ich da leider gar nicht.
Das war der erste Teil des Interviews mit Julia Korbig.
Genau.
Du hast mit ihr auf der Frauenzukunftskonferenz gesprochen und wie von angekündigt, spielen wir jetzt zur Auflockerung noch ein wenig Musik wieder von The Devil Music, diesmal Fire, Fire. Can't walk.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Hallo und willkommen zurück bei Bildung in Thüringen, heute am Nikolaustag, am 6.12. Ja, den Witz habe ich bewusst gemacht. Ich hoffe, ihr liegt alle auf dem Boden vor Lachen. Wir kommen jetzt zu Teil 2 unseres Interviews mit Julia Korbig. Wir hatten eben Teil 1 schon mal gehört und zwar habe ich sie auf der GEW Frauenzukunftskonferenz im September interviewt zu ihrem Buch O Simon, warum wir de Beauvoir wiederentdecken sollten. Und ja, hört euch gerne mal Teil 2 ein. Es wird immer spannender. Viel Spaß dabei. So, jetzt mal noch eine ganz spezielle Frage zum Buch. Ich habe da so ein bisschen rausgelesen, dass du die existenziellen Ideen von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre so ein bisschen differenziert betrachtest. Also, dass es mal so eine Art Existenzialismus von Simone und eine von Sartre gibt. Wie ist das denn zu verstehen?
Ja, mir war vor allem erstmal wichtig klarzumachen, dass sie eine eigenständige Denkerin ist. Weil natürlich, wenn es um Existenzialismus geht, Sartre immer so dieser hohe Priester ist und dann immer gerne so getan wird, als sei Simone de Beauvoir eigentlich nur so ein Anhängsel gewesen und so ein Apostel und hätte da eigentlich nicht groß was zu beigetragen. Das ist eh schon schwer, das zu sagen, weil beide ja so eine Art Denkfabrik waren. Die haben ja immer alles zusammen gedacht und dann ist schwer nachzuverfolgen, welche Idee jetzt von wem kam. Und tatsächlich hat Simone de Beauvoir auch andere Schwerpunkte gesetzt in dieser Philosophie als Sartre und hat die auch weiterentwickelt. Also sie hat sich zum Beispiel schon sehr früh Gedanken über eine existenzialistische Moral gemacht. Das hatte zum Beispiel Sartre damals in seinem Hauptwerk Das Sein und das Nicht so offen gelassen. Also er hatte quasi versprochen, dass er die dann nachreicht, diese Moral, aber hat sie nicht nachgereicht. Und das Fehlen dieser Moral hat dann eben auch dazu beigetragen, dass viele gesagt haben, Existenzialismus ist ja eigentlich auch so eine sehr individualistische Philosophie und eigentlich ja sowas Eigenbrötlerisches und eine Philosophie, die sich nicht für die Mitmenschen interessiert. Und da hat Simone de Beauvoir sich eben schon immer sehr viele Gedanken darüber gemacht. Sie hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, was mein Handeln für andere bedeutet. Also dieser andere, das nennt sie immer so, das war sehr wichtig für sie, weil sie sich immer gefragt hat, A, was bedeutet mein Handeln für andere und B, wie kann ich zum Beispiel auch andere dazu bringen, mein Handeln ja zu unterstützen? Also da ging es auch quasi schon darum, wenn ich frei sein will und mich frei entfalten möchte, dann brauche ich ja die Unterstützung der anderen, weil das geht ja nicht gegen andere. Ich finde zum Beispiel auch, dass ihr Existenzialismus, das liegt auch an der Art, wie sie ihn vermittelt, durch Romane, dass er sehr viel zugänglicher ist als der von Sartre. Also Beauvoir hat, abgesehen von Das andere Geschlecht, was ja auch so ein kleiner Hybrid ist aus Sozialwissenschaften, Philosophie, was auch immer. Aber sie hat ja nie so ein großes philosophisches Werk geschrieben. Sie hat eben so ein paar Artikel geschrieben, so ein paar Aufsätze, aber eigentlich vor allem Romane. Dadurch ist ihr Existenzialismus zugänglicher und er ist vor allem auch irgendwie so ein bisschen lebensbejahender. Also bei ihr ist es wirklich, das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Unterschied zu Sartre. Also bei Sartre kommen wir frei auf die Welt und müssen uns dann dementsprechend verwirklichen. Und Simon machte diese wichtige Unterscheidung, dass sie sagt, ja, das mag sein, dass wir frei auf die Welt kommen, aber es geht geben, frei zu sein. Wir sind nicht automatisch frei und davon geht Sartre aus. Und das fand ich mal ganz interessant, weil bei ihr wirklich auch dieses sich ins Leben werfen dann etwas auch mit diesem Willen zu tun hat, es zu machen. Und ich bin frei, wenn ich frei sein möchte und etwas dafür tue. Und ich bin nicht einfach frei, weil so bin ich auf die Welt gekommen. Und das sind schon, finde ich, auch wichtige Unterscheidungen. Und was eben auch zeigt, dass sie da durchaus selbstständig gedacht hat und nicht bei allem immer 100% mit Sartre gleich auf war.
Okay, das ist natürlich sehr spannend, denn du hast ja am Anfang auch erwähnt, dieser Inselgedanke, den Simone de Beauvoir ja auch immer ein bisschen begleitet. Naja, sie ist ja die Freundin von, diese Klassiker halt, ne? Das finde ich auch immer sehr spannend, aber wie ist denn, ist das vielleicht auch eine der Schwierigkeiten? Du hast ja auch einen Satz gesagt im Buch, dass es darum geht, dass es der Transfer ins 21. Jahrhundert sozusagen von ihren Ideen, von ihrem, was sie so mitgeben will, dass das schwierig ist, fast gar nicht erfolgt ist, außer im Rahmen von irgendwelchen besonderen Anlässen, hast du das Gefühl formuliert, dass Simone de Beauvoir nicht so wichtig mehr zu sein scheint, obwohl ihre Ideen, und das hast du ja auch schon mal formuliert, fast schon Mainstream geworden sind im Feminismus. Womit würde es zusammenhängen? Vielleicht so ein bisschen, dass sie oft als Anhängsel gesehen wird von Sartre, oder gibt es auch noch andere Gründe? Was generell wäre denn deine Einschätzung, warum das der Fall ist?
Naja, ich glaube zum Beispiel beim Thema Feminismus, dadurch, dass das andere Geschlecht schon 1949 erschienen ist und man im Feminismus auch immer so ein bisschen die Tendenz hat, das alles natürlich dann auch historisch zu sehen, dann ganz schnell zu sagen, naja, das Buch ist jetzt schon so und so viele Jahre alt, damit ist es eigentlich schon wieder so ein bisschen überholt. Das ist, glaube ich, ein Problem. Das betrifft schon, glaube ich, viele Feministinnen, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass Simone de Beauvoir sehr viel zitiert wird, aber kaum jemand hat sie gelesen. Und vor allem hat das andere Geschlecht, haben wirklich viele Leute nicht gelesen, die aber sonst über sich sagen, dass das Thema sie sehr interessiert. Und das finde ich schon ganz interessant, weil da wirklich noch viele Ideen drin sind, die sehr modern sind. Ja, was du gerade gesagt hast, es hängt natürlich auch damit zusammen, glaube ich, dann in einem anderen Kontext, dass Sartre so als der berühmte Philosoph gilt. Ich meine, ich mache das ja auch. Also wenn Leute mich fragen, was machst du gerade? Und ich sage, ich habe ein Buch über Simone de Beauvoir geschrieben und die gucken komisch, dann sage ich, das ist die Partnerin von Sartre gewesen. Also weil man das dann halt so macht. Und manchmal geht dann auch so ein Licht auf bei denen. Ja, ich glaube, es hat auch einfach damit zu tun, dass natürlich, ich glaube generell alles, was auch mit Frankreich zu tun hat, so ein bisschen romantisiert wird. Und dadurch, dass natürlich Simone de Beauvoir jetzt auch so diese intellektuelle Pariserin war, die immer in Cafés rumhing und da gearbeitet hat. Ich glaube, ja, wenn man immer diese Schwarz-Weiß-Bilder vor Augen hat, wo sie halt irgendwie sitzt und schreibt, das ist so vergangenheitsbehaftet. Und ja, ich glaube aber tatsächlich, das Hauptproblem ist, dass viele sie nie gelesen haben und heute den Eindruck haben, sie ist veraltet und da steht nichts Neues mehr drin. Und der Witz ist auch, dass viele sich nicht an sie rantrauen. Also ich habe jetzt seit Jahren Lobbyarbeit betrieben, damit Freunde und Freundinnen und Familie und Kolleginnen und Kollegen, sodass die alles Simone de Beauvoir lesen. Und ich war damit so mäßig erfolgreich. Und seit ich dieses Buch geschrieben habe, kommen sie dann gar nicht drum herum. Und das ist super positiv, weil auch Freundinnen meiner Mutter zum Beispiel gesagt haben, sie haben sich nie so richtig an die rangetraut, weil Simone de Beauvoir ihnen immer so schwierig vorkam und so kompliziert. Und das stimmt so pauschal nicht. Natürlich gibt es schwierigere Texte von ihr und man wird gewisse Texte nicht verstehen, wenn man sich so ein bisschen mit Existenzialismus beschäftigt hat. Aber ihre Romane sind ganz toll und auch ihre Kurzgeschichten. Und das ist gar nicht so voraussetzungsvoll, wie viele denken. Aber ich glaube, das ist ein Hauptproblem, dass sie so ein bisschen Angst macht. Und das wollte ich auf jeden Fall mit dem Buch ändern, weil sie muss einem keine Angst machen.
Also das ist so dieses Einschüchternde auf einem Podest stehen und dann, oh mein Gott, man darf nicht dran kratzen, und aber lesen darf man es irgendwie auch nicht, und wie soll man denn überhaupt damit umgehen? Genau. Da hätte ich auch direkt noch die Frage, gibt es denn so vielleicht kurz und knackig mal darüber hinaus, dass du ja auch dich selbst da so immer in die Bresche wirfst und sagst, ich will, dass ihr das lest, weil das ist gar nicht so dramatisch und ihr müsst keine Angst vor dem Buch haben. Gibt es irgendwas, angenommen, ich habe eine 15-jährige Patentochter, die würde jetzt sagen, ich würde ja Simone de Beauvoir lesen, aber ich habe Angst davor. Was könntest du ihr zum Beispiel einen Rat mitgeben? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen platt formuliert, aber gibt es da irgendwie so vielleicht im Laufe deiner Erfahrung, die du mit ihr und mit anderen dahingehend gemacht hast, die du vielleicht so einen Tipp, den du mitgeben könntest?
Na, ich glaube, als Einstieg für ganz viele ganz gut funktioniert eben die Memoiren einer Tochter aus gutem Hause. Das habe ich selber auch gelesen, als ich gerade 18 war, also ein bisschen älter als 15. Aber es interessiert vor allem auch junge Frauen, weil natürlich darin die Geschichte einer Seinswerdung erzählt wird. Also Simone de Beauvoir erzählt ja quasi ihre Kindheit und ihre Jugend und auch den Beginn ihrer Studienzeit und so. Und wie eben aus diesem braven, angepassten, katholischen Mädchen Simone de Beauvoir wird, das ist ganz spannend irgendwie. Und natürlich ist es, also die Memoiren sind, das hat mal jemand gesagt, das größte fiktionale Werk von Beauvoir. Aber ich glaube, das ist ja einfach, das haben Memoiren auch an sich. Also was ist schon Wahrheit? Da muss man auch drüber sprechen. Und ich finde, dieses Buch ist einfach sehr interessant, auch für verschiedene Generationen und einfach auch ein guter Einstieg, weil man viel über Simone de Beauvoir erfährt. Und schön finde ich auch ihren ersten Roman Sie kam und blieb, weil es da um eine Ménage à trois geht. Und das ist auch sehr schön erzählt. Und vor allem steckt da viel Philosophie drin. Und man muss dann nicht unbedingt die philosophischen Texte von Beauvoir lesen, um so ein bisschen zu verstehen, worum es ihr geht und um Denkanstöße zu bekommen. Aber es ist natürlich immer ganz unterschiedlich. Also ich habe auch schon mich mit Frauen unterhalten, die gesagt haben, oh, also Sie kam und blieb ganz furchtbar irgendwie. Und also das ist halt so persönlicher Geschmack. Aber ich finde immer noch, es ist auch ein guter Einstieg und ein Buch, was mir auch sehr gefällt.
Okay, super, danke. Dann werde ich das auch mal so weitergeben. So, jetzt noch ganz kurz zwei Kleinigkeiten zum Abschluss. Und zwar einmal wurde vorhin auch mehrfach das Problem angesprochen, dass Frauen sich auch manchmal gegenseitig ein bisschen im Weg stehen, auch gegenseitig behindern. Was unter anderem mit der großen Diversität eben von Frauen angesprochen wird, dass Frauen nicht um des Frauenseins willen automatisch solidarisch sind, sondern dass es da natürlich auch unterschiedliche Interessen gibt. Wie würdest du das im Zusammenhang mit Beauvoir vielleicht nochmal erklären oder hast du da auch nochmal so einen Denkanstoß, den du uns mitgibst? Und dann hast du vorhin auch dein Lieblingszitat von de Beauvoir erwähnt, das würde ich ganz gerne von dir zum Abschluss nochmal hören, das frage ich jetzt mal ab.
Ja, Beauvoir hat sich eben schon in das andere Geschlecht mit der Frage beschäftigt, warum Frauen andere Frauen nicht unterstützen. Und ich fand das ja eben ganz spannend im Zusammenhang mit der US-Wahl 2016, weil ja entgegen der Erwartung Trump Präsident wurde und nicht Hillary Clinton zur Präsidentin gewählt wurde. Und da war ja dann nicht nur der Schockmoment, dass Trump jetzt Präsident ist, sondern auch, dass viele weiße Frauen ihn gewählt haben. Also die Mehrheit der weißen Frauen hat ihn gewählt. Und da kann man sich schon fragen, warum ist das so? Warum wählen Frauen jemanden, der sagt, Grapplin bei der Pussy, wenn er über sie spricht und wo auch klar ist, dass er politisch nichts für sie machen wird, dass er ihnen eher Dinge nehmen wird. Und da hatte Beauvoir schon in das andere Geschlecht eine sehr interessante Passage, wo sie eben schreibt, Frauen leben ja quasi so verstreut zwischen den Männern und die haben ganz verschiedene Interessen, ganz verschiedene Arbeiten. Die eint ja im Prinzip nichts außer diesem Geschlecht. Also und deswegen sind Frauen auch eher mit Männern ihrer Klasse solidarisch als mit anderen Frauen. Und wenn man es so liest, macht das total Sinn. Und ich glaube, das ist auch heute noch ein Erklärungsmodell, was funktioniert. Dass einfach Frauen eben nicht automatisch mit Frauen solidarisch sind, sondern eher mit Männern, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie. Und das ist natürlich so. Ich glaube, es ist einfach immer wichtig, das im Kopf zu behalten, gerade wenn es darum geht, Bündnisse zu schmieden und sich zusammen zu engagieren, dass eben nicht alle Frauen gleich sind, nicht alle Frauen haben die gleichen Interessen. Es ist einfach auch, wenn wir über Intersektionalität sprechen, natürlich die Sache, dass Frauen unterschiedlich von Diskriminierungen betroffen sind. Und das sollte man alles im Kopf haben und eben nicht immer dieses so, ja, wir sind ja alle Schwestern. Das funktioniert meistens einfach nicht. Also ich verstehe das Bedürfnis, dass man dieses Gefühl haben will. Und das ich meine zum Beispiel beim Women's March, glaube ich schon, dass es auch aufgekommen ist. Aber ich glaube, heute muss man schon auch darauf achten, dass man dann alle irgendwie auch so ein bisschen mitnimmt und dass man eben sich bewusst macht, Frauen sind nicht alle gleich. Und da gibt es ganz verschiedene Problemfelder, die man da irgendwie thematisieren muss, wenn man die zusammenbringen möchte. Und ja, weil ich jetzt schon über Engagement spreche und Bündnisse schmieden, mein Lieblingszitat von Simone de Beauvoir ist ja, frei sein wollen bedeutet wollen, dass auch die anderen frei sind. Und das habe ich auf jeden Fall immer auch als Auftrag empfunden, für Gerechtigkeit mich einzusetzen und quasi meine Freiheit, die ich habe, zu nutzen, um mich auch für die Freiheit von anderen einzusetzen. Und ich glaube auch, dass es das ist, was Simone de Beauvoir meinte. Sie hat sich ja eben auch selber in der Frauenbewegung engagiert. Und das hat auch mal eine Bekannte zu mir gesagt, so Ungerechtigkeit an einem Ort ist Ungerechtigkeit an allen Orten. Und ich glaube, so kann man das auch auf Freiheit beziehen, dass Unfreiheit an einem Ort auch Unfreiheit an anderen Orten ist. Und dementsprechend, wenn wir frei sein wollen, dann kommen wir nicht umhin, uns auch für die Freiheit von anderen einzusetzen. Das ist für mich ganz klar.
Super. Und mit diesen wirklich guten Worten, die wir allen mitgeben können, möchte ich mich von dir verabschieden und bedanke mich sehr herzlich für das Interview.
Gerne doch.
Das ist es. Das musst du laut machen. Ach so.
Ist es nicht hier? Ja, vielleicht musst du nochmal auf Funktionen gehen. Okay. Ja, jetzt machen wir weiter. Nee, sicher? Now we're close together, living like the two roads on a map. All the shiny glitter, as the way you're fading to the past. We'll be sunsetters, riding every wave, no looking back. Staying untethered, not afraid of leaving what we had. So, I got a summertime feeling in my chest, right next to the lipstick marks you left. Tracing my fingers across your skin, saying, can this last forever? Naja, aber da kann ich dich immer fragen, was Kooperationsgebot ist.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute sind wir schon ziemlich fortgeschritten in der Sendezeit. 3/4 haben wir schon hinter uns geschafft. Leider. Ja. Denn wir haben bis jetzt ganz spannende Themen gehabt, nämlich Frauenwahlrechte. Da hast du, Katja, eine Umfrage gemacht, genau, auf der Frauenzukunftskonferenz. Ein Interview geführt mit einer sehr spannenden Autorin und ihrem sehr spannenden Buch. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen gucken, was ist aktuell gerade in Thüringen und im Bund los.
Da hast du dich ja mal in die Spur gemacht und mal ein bisschen recherchiert, ne?
Genau. Zum einen gibt es bei der GEW Thüringen, also bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, exklusiv für Gewerkschaftsmitglieder die Möglichkeit, einen Kinofilm noch vor seinem offiziellen Start zu gucken. Das macht die GEW jetzt schon relativ lange.
Und der nächste Film, der gezeigt werden soll, der soll am 16. Dezember um 11 Uhr im CineStar Erfurt gezeigt werden. Mhm. Das ist der Film Green Book. Der basiert auf wahren Begebenheiten. Es geht dort darum, dass der Filmtitel quasi etwas rezipiert, ein Buch aus den USA in den 30er Jahren bis 60er Jahren. Das ist ein Buch, nennt sich Negro Motorist Green Book. Darauf geht dieser Film zurück. Und da handelt es sich um einen Reiseführer für afroamerikanische Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte und Restaurants auflistet, in denen auch Afroamerikaner bedient werden dürfen oder bedient werden. Ja. Und dieses Thema greift der Film auf und setzt das szenisch um mit spannenden Oscar-Preisträgern, also hochkarätig besetzt, kann geguckt werden von, wie gesagt, Gewerkschaftsmitgliedern. Die können sich, müssen sich dafür aber online anmelden, weil die Plätze begrenzt sind und wir haben auch wirklich bloß noch ganz wenige, die wir diesmal vergeben können. Also von daher rennt die Zeit. Auf geht's. Schnell noch anmelden. Genau, und diesen tollen Film genießen am 16. Dezember.
Wo melde ich mich da an?
Da kann man auf der Seite der GEW, das ist gew-thüringen.de, guckt man und da findet man gleich ganz präsent oben im Slider in diesem oberen Teil der Homepage. Okay. Kann man das sehen.
Ja, super.
Das ist das Schöne in der Bildung gerade.
Filmbildung.
Genau. Und dann habe ich aber zwei Themen heute noch mitgebracht, die
ein bisschen nervig sind.
Zum einen, auf Bundesebene gibt es gerade in den letzten Tagen die Diskussion um den Digitalpakt, also dass der Bund sich mit Geldern beteiligen kann, um die Digitalisierung in den einzelnen Bundesländern voranzutreiben und endlich nicht mehr in hinterster Front beim Thema Digitalisierung irgendwie am Start zu sein. Da gab es gute Ideen, viel Geld, nämlich 5 Milliarden, die der Bund gerne investieren möchte. Und kurz vor der Angst, nämlich nach dem Bundestagsbeschluss schon, dann jetzt die Bestrebung der Bundesländer, da doch Bedenken anzumelden an vielen Stellen, nicht nur an einer Stelle, sondern grundsätzliche Bedenken anzumelden und das Ding erst einmal ein wenig auf die Wartebank zu schieben. Okay. Also die Bestrebung, dass das Geld sehr schnell fließt, die sind, glaube ich, jetzt erstmal vom Tisch. Also es gibt noch mal eine Bundesratssitzung am 14. Dezember. Das wäre noch mal die große Chance, etwas zu machen, was dann am 01.01.2019 in Kraft treten kann. Alles andere würde dazu führen, dass es sich in den Frühling bis nach Ostern irgendwie reinschiebt und dann vielleicht im Laufe des Jahres anläuft. Sprich, auch dann können erst die ersten Gelder fließen. Es muss ja erstmal ein beschlossenes Gesetz geben, bevor da irgendwas passiert.
Naja, das ist auch so ein bisschen anstrengend, weil es ja da vor allen Dingen auch um die Schulen, also um die Modernisierung der Schulen in dem Zusammenhang geht. Also dass Digitalisierung eben vor allen Dingen an Schulen vorangetrieben wird.
Genau, und in der heutigen Zeit kommt der Bereich der Bildung da gar nicht mehr drum herum. Die müssen gut aufgestellt sein, um Kinder und Jugendliche da auch fit zu machen und selber Angebote gut stricken zu können. Und dann ist es sehr fraglich, wenn es Schulen gibt, die über so gut wie nichts verfügen oder einzelne Bundesländer einfach kein Geld haben.
Ja.
Um da zu investieren. Es gibt Bundesländer wie Bayern zum Beispiel, die machen das schon seit Jahren, dass sie da maßgeblich auch selber finanzieren. Die können sich das leisten.
Ja.
Aber das mal zum Thema gleiche Lebensverhältnisse bundesweit. An der Stelle ist es tatsächlich nicht gegeben, wenn man sagen kann, es gibt Bundesländer, da passiert so gut wie gar nichts, weil sie einfach das Geld nicht haben, um da zu investieren. Und dann gibt es Bundesländer, denen geht's ganz gut. Und dann können sie da ihre Schüler auch fit machen.
Genau. Zumal das ja aus einer kleinen Umfrage, die ich mal gemacht habe mit Schülerinnen und Schülern bei mir im Imkreis, in dem ich arbeite, einfach so mit das dominierende Thema ist, wenn es um Schule geht. Einmal die technische Ausstattung der Schulen, die halt einfach doch sehr unterirdisch fast überall in Thüringen ist und zusätzlich eben aber auch die Qualifizierung des Lehrpersonals, also dass da eben halt wirklich ordentlich was vorangetrieben wird. Das ist den Schülerinnen und Schülern sehr wichtig, das ist natürlich auch den Lehrkräften sehr wichtig, aber die wissen ja einfach alle auch, dass es gebraucht wird und dass sie es haben wollen auch. Also es ist jetzt nicht so, als würden die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sagen, ach nö, brauchen wir nicht, sondern das ist gewollt. Also wäre vielleicht mal gut zu gucken, Leute, wir müssen da mal ein bisschen in die Pötte kommen.
Ja. Andererseits, es gibt so eine Diskussionsrichtung jetzt gerade, wenn es um dieses Kooperationsverbot geht, was daher gelockert werden soll. Also sprich, der Bund darf sich tatsächlich in inhaltlichen Fragen der Länder beteiligen. Mhm. Das würde bedeuten, dass man lockert dieses Verbot. Bis jetzt gab es genug Stellen, wo der Bund Gelder an die Länder gegeben hat und sie im Endeffekt versandet sind und nicht wirklich zweck dienlich, zweckbezogen dann verwendet wurden. Mhm. Und das ist ein Streitpunkt jetzt gerade, weshalb Paragraphen, Unterpunkte eingezogen wurden, die auch die Länder verpflichten sollen, zu finanzieren, was zu einer Zweck, also wovon der Bund sich eine Zweckbindung verspricht. Nachvollziehbar aus der Vergangenheit betrachtet, wenn man sich überlegt, dass der Bund durchaus Gelder in die Länder gegeben hat und nicht das unbedingt, nicht flächendeckend, das muss man ja sagen. Ja, es gibt bestimmt Bundesländer, die das sehr vorbildlich gemacht haben, aber es gibt halt auch Bundesländer, da ist das Geld versandet und nicht da gelandet, wofür es eigentlich da war.
Das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Ja, also auf jeden Fall noch großer Diskussionsbedarf anscheinend da. Das ist ja auch, ja, es wäre schön, wenn man dann halt auch wirklich in die Diskussion kommen würde und nicht so von vornherein ein bisschen so. Es kommt gerade ein bisschen unschön rüber in Medien auch, dass da halt ja so ein bisschen eher so dieses Ablocken scheinbar eher präsent ist und nicht so sehr diese Diskussionsbereitschaft.
Das wirkt schade. Nach Blockadehaltung und nicht wirklich nach Sachdiskussionen, sondern vielleicht auch um der Sache selbst willen, das Ding einfach zu blockieren. Aber mal gucken, was sich da so in den nächsten Wochen diesbezüglich noch tut. Also Wochen, stimmt ja gar nicht, 14. Dezember, der ist nicht mehr lange hin. Das
eine
ist quasi
Woche.
Übermorgen. genau, aber also hier geht es eigentlich bloß noch um Tage.
Ja.
Stimmt, wir sind ja schon weit fortgeschritten im Dezember.
Vielleicht kriegen sie es ja noch auf die Reihe. Ich habe da Hoffnung.
Und eine zweite spannende Sache, die nicht unmittelbar jetzt was mit dem Digitalpakt zu tun hat, aber mit der Finanzierung des Bundes, das ist das zweite Thema, nämlich wenn es um das Gute-Kita-Gesetz geht. Das ist so der Titel, der in den Medien häufig kursiert. Eigentlich heißt dieses Gesetz Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz.
Ach du Heilige, ja.
Ja, deswegen reden auch lieber alle vom Gute-Kita-Gesetz, weil das ist griffiger und schnittiger.
Und man bricht sich nicht die Zunge dabei.
Man bricht sich nicht die Zunge, auch wenn die Tonalität bei Gute-Kita-Gesetz vielleicht auch nicht die perfekte ist, aber auch da geht es darum, dass der Bund sich an inhaltlichen Maßnahmen der Bundesländer beteiligen möchte. Mhm. Er möchte sein Geld in Kita-Qualität investieren, also nicht nur in die Infrastruktur, Gebäudesanierung und Neuschaffung von Plätzen, sondern tatsächlich in Richtung Personalschlüsselverbesserung, Freistellung der Leitungstätigkeit. Die Räume sollen anders ausgestaltet werden, nämlich konzeptionell angepasst an die Einrichtung. Also viele gute Sachen, die da angedacht sind. Aber auch da stellt sich die Frage, wie der Bund sich überhaupt finanziell beteiligen kann. Und auch dafür braucht es einen Bundesratsbeschluss am 14. Dezember, damit dieses Gesetz dann tatsächlich zum 01.01.2019 in Kraft treten kann. Und deshalb meine ich, das eine hängt mit dem anderen so ein bisschen zusammen. Wenn man sich auf der einen Seite jetzt gerade die Länderreaktion auf den Digitalpakt anguckt, dann kann man zumindest sich kurz mal fragen und ein Fragezeichen dahinter machen, was die Bundesländer, also wie die Bundesländer agieren werden, wenn es um das Gute-Kita-Gesetz geht.
Oh, ich hoffe, dass da ein bisschen der Sachverstand regiert und nicht irgendwie so, ja, das wäre schade, weil also ich finde das einfach ganz, ganz wichtig. Wir hatten ja schon mal über diese Musterkita gesprochen dieses Jahr im Sommer und ich fand es einfach super spannend, was da auf den Weg gebracht wurde, was allen zugutekommt, den Kindern, aber eben halt auch den ErzieherInnen. Und ja, also das einfach mal so abzubügeln, fände ich sehr schade. Da lieber in eine schöne Sachdiskussion reingehen und von mir aus auch die Vorbehalte ausräumen und auch nochmal überarbeiten, okay geschenkt, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass da nochmal drüber nachgedacht wird.
Hoffen wir es, hoffen wir auf spannende Sachdiskussionen. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute aus dieser Sendung. Machen Sie es gut?
Ja, schönen Advent.
Like it when we talk, so tell me everything you wanna be. Baby, is it fool's gold, something like a distant diamond ring? I don't care where we go, I just wanna feel you in the breeze. We can do whatever, long as I'm with you and you're with me. I got a summertime feeling in my chest, right next to the lipstick marks you left. Tracing my fingers across your skin, singing, can this last forever? I got a summertime feeling in my chest, right next to the lipstick marks you left. Tracing my fingers across your skin. And I've been hung up. I'm
too close to the firefight, to your soul. I'm surrounded by your ghost, still taunted by your song. Please don't go, but don't come too. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room. Take your dress off from my fingers through your hair. Wanna feel you all over me, over me. 5 a.m. little sailboat got up and down your waves. Wanna feel you are over me, over me. Before I wake up, I still hear you whisper when I'm sleeping alone. You've been hardened, you're guarded. You don't want me anymore. Please don't go, but don't come too. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room. Dress off from my fingers through your hair. Wanna feel you all over me, over me. Riding in little sailboat that up and down your waves. Wanna feel you are over me, over me. Please don't go, but don't come too. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back. Please don't go, but don't come too. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back. 3 a.m. in the back room, take your dress off. Still broken.